SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Heute hören Sie die 16. von 31 Folgen des Romans Djinns von Fatma Aydemir. Die Djinn, die Fatma Aydemirs Roman den Titel gegeben haben, mit einem grammatikalisch unkorrekten S als Pluralendung, die Djinn also sind in diesem Roman allgegenwärtig, auch wenn sie sich nicht deutlich zeigen. Denn Djinn, so viel weiß Perry noch aus dem Koranunterricht, verkörpern das, was man sich nicht erklären kann, das Abseitige, das, wovor man sich fürchtet. Mit den Djinn jagt man Kindern Angst ein und die Angst bleibt, auch wenn man groß wird. Und war nicht auch Nietzsche, Perry hat sich in ihrem Studium viel mit ihm beschäftigt, eigentlich von einem Djinn besessen? Es liest Sesede Teşyan.
Geistige Umnachtung, heißt es immer, wenn es in der Nietzsche-Literatur um die letzten 10 Jahre seines Lebens geht, als er nicht mehr sprach und schrieb. Einige Forscher meinen, er habe an einer jahrzehntelang unbehandelten Syphilis gelitten, die zum Abbau von Nervengewebe in seinem Gehirn führte. Umnachtung. Perry mag das Wort. Mag den Zusammenhang von Nacht und Wahn. Mag die Idee, dass es ungeschützter Sex mit einer Hure gewesen sein könnte, der diesen ach so bedeutenden deutschen Denker um den Verstand brachte. Mag die Konsequenz, mit der Nietzsche seine letzte Sinnquelle, seine Gedanken nämlich, seinen Kopf, sein Gehirn, sich langsam, aber sicher zersetzen sah. Im Grunde hat auch er einen Djinn gehabt. Und der Djinn hat am Ende Besitz von ihm ergriffen. Der Typ wurde von seinen eigenen Ideen aufgefressen, saß 10 Jahre lang nur noch wie ein Gemüse in seinem Zimmer, während nebenan seine Nazischwester eifrig den Nachlass fälschte. Wahrscheinlich haben alle ihre Djinns. Hussein hatte seinen Djinn, den er sich mit seinem Fleiß vom Hals zu halten versucht hat. Diesem Fleiß, mit dem er sich immer zu beschäftigt hielt, um sich niemals damit auseinandersetzen zu müssen, warum er kein Kurdisch mehr sprach. Warum er Emine verbot, Kurdisch zu sprechen und es den Kindern beizubringen. Warum war das so? Das hat Perry ihn nie gefragt. Und was passiert ist in diesen 2 Jahren Militärdienst, nach denen er diesen Entschluss gefasst hat, soweit Perry weiß. Und sie hat ihn auch nie gefragt, wie es war, später alleine in ein Land auszuwandern, von dessen Geschichte er keine Ahnung hatte. Sie hat ihn nie gefragt, weil sie wusste, dass er keine Antworten für sie hätte. Antworten gab es eben in dieser Familie kaum. Alle erzählten immer nur dieselben Geschichten, die ihnen nicht wehtaten. Sie klang jedes Mal ein bisschen anders. Manchmal kamen neue Details hinzu, harmlose Kleinigkeiten, die immer mehr verbargen, als dass sie irgendetwas erklärten. Vielleicht ist Familie ja nichts anderes als das, ein Gebilde aus Geschichten und Geschichten und Geschichten. Aber was bedeuten dann die Leerstellen in ihnen, das Schweigen? Sind sie die Lücken, die das ganze Konstrukt am Ende zum Einsturz bringen werden? Oder sind sie die Luft, die wir zum Atmen brauchen, weil die Wahrheit, die ganze Wahrheit, unmöglich zu ertragen wäre? Auch Sevda erzählt niemals von der Nacht des Brandes, davon, wie es danach war, nach Salzhagen zurückzukehren. Sie erzählt nie, warum sie sich von Isan getrennt hat. Sie erzählt immer nur von ihrem Restaurant, und vom Stress. Es scheint gut zu laufen. Sie hat sich einen Mercedes gekauft und schickt Bahar zum Ballett. Aber auch Sevda hat ihren Djinn und meint, ihm entkommen zu können mit diesem Ehrgeiz, mit dem sie den Aufstieg geschafft hat, von der Analphabetin zur Unternehmerin. Bloß zeigt er ihr auch ihre Grenzen auf. Denn Ehrgeiz wird dir nicht helfen, wenn man versucht, deine Familie auszulöschen. Perry sieht ihre große Schwester kaum noch. Vergangenen Winter ist sie mit Ümit und Hakan nach Niedersachsen gefahren, um sie und die Kinder zu besuchen, weil Sevda überhaupt nicht mehr nach Rheinstadt kommt. »Zu viel Arbeit«, sagt sie. Aber alle wissen, dass Sevda sich mit Emine zerstritten hat. Bloß weiß niemand, warum. Das letzte Mal, dass sie und die Kinder herkamen, war an dem Silvester, an dem der Gänsebraten verbrannte. Das war das Silvester, nachdem Perry Armin verloren hatte. Die ganze Wohnung war voller Rauch. Piri lag den ganzen Tag in Hakans und Ümits Zimmer und dachte ans Sterben und kam nur kurz raus, um so zu tun, als würde sie was essen, wie ein normaler Mensch. Da traf ihr Blick im verrauchten Wohnzimmer auf den bitteren Blick von Sevda, die gerade erst ihren Hausbrand überlebt hatte und die am nächsten Tag in der Frühe mit den Kindern abreiste, ohne sich von irgendwem zu verabschieden. Ja, Sevda arbeitet viel, das hat Piri gesehen, als sie im Januar bei ihr war. Sie hat gesehen, worum sich Sevdas Welt dreht, wie wichtig ihr die Anerkennung ihrer Arbeit und die Anerkennung der anderen ist und vor allem die Anerkennung der Deutschen, wie wichtig ihr Ansehen ist, ihr Dazugehören, ihr Nicht-Auffallen, ihre Mittelmäßigkeit in einer mittelmäßigen deutschen Kleinstadt, weil sie denkt, Mittelmäßigkeit wird sie retten. Und wer weiß, vielleicht hat sie ja recht. Doch Piri hat ihre Zweifel. Und Hakan? Hakan ist besessen von der endlosen Show seines Lebens, von seiner ununterbrochenen Schauspielerei. Keiner weiß, wer Hakan eigentlich ist, weil er allen eine andere Version von sich auftischt. Piri weiß nicht einmal, ob Hakan selbst weiß, wer er ist. Ob er nicht längst auch seine Geschichten glaubt, die er je nach Zusammenhang immer so erzählt, dass die Leute ihn direkt lieben oder hassen und ihm auf jeden Fall all ihre Aufmerksamkeit schenken. Denn keinen Raum betritt Hakan, ohne dass er im Mittelpunkt stehen muss. Und Emine? Bei Emine weiß sie gar nicht, wo sie anfangen soll. Piri muss immerzu an ein hoffnungslos verheddertes Wollknäuel denken, wenn sie ihre Mutter sieht. Piri? Ümit hat sich inzwischen aus Piris Schoß gelöst und sitzt neben ihr. Früher hat er sie Abla genannt, bis Piri ihn eines Tages bat, damit aufzuhören, weil sie fand, dass es was Autoritäres hat, sich so nennen zu lassen. Inzwischen sieht sie es zwar anders und erkennt das liebevolle, verbindende an Abla, ja, das Intime daran, weil nur Ümit sie so genannt hat und sonst niemand, weil nur sie seine große Schwester ist. Aber ihn nun darum zu bitten, sie wieder so zu nennen, wäre auch lächerlich. Piri? Er schaut sie fragend an. Ja, Janam? Wen hast du verloren? Piri muss wieder an den Zahlencode denken, der aus dem Fenster des fahrenden Autos fliegt. Den Code für den Tresor, in dem die Gefühle ihres Babas ein Leben lang verschlossen waren. Die Frau heute, diese Wahrsagerin, sie hat gesagt, du hast jemanden verloren. Und du hast nicht gesagt, dass es nicht stimmt. Wer ist es? Piri spürt die Aufregung in Ümits Stimme. Es kostet ihn Überwindung, die Frage zu stellen. Wie denn nicht? Auch Piri und er sind Teil dieser Familie, die fortwährend spricht, ohne etwas preiszugeben. Es ist unüblich, dass man einander solche Fragen stellt. Unangenehme Fragen, intime Fragen, wichtige Fragen. Man weicht ihnen um jeden Preis aus, ganz intuitiv. Wie einem Reh auf einer Schnellstraße, auch wenn man Gefahr läuft, sich dabei selbst zu verletzen. Es war nicht Kurt Cobain, oder? Was? Piri sieht ihn verwirrt an. Der Selbstmord. Piri muss einen Moment nachdenken, bis der Groschen fällt. Dann lacht sie lautlos. Cobain? Ümit, wie kommst du denn auf die Idee, oh mein Gott? Na, du hast doch früher immer Nirvana gehört. Und seit er tot ist, bist du irgendwie anders. Traurig. Peris Lachen wird schriller und lauter. Sie versucht es zu unterdrücken. Emine schläft noch drüben in dem großen Schlafzimmer. Sie darf sie bloß nicht wecken und schon gar nicht mit so einem unangemessenen Gelächter. Aber sie kann nicht. Sie kann es nicht aufhalten. Kurt Cobain, Alter, Kurt Cobain. Tränen schießen Piri in die Augen vor lauter Lachen. Wann war das mit Kurt Cobains Kopfschuss? War das in dem Jahr? Sie hält sich den Bauch. Das Lachen vibriert in ihren Muskeln. Genau, ja. Das war im selben Jahr. Das war 1994, als Piri Abi machte und zu studieren anfing. Das war, als das mit Armin passierte. Kurt Cobain, das ist so verdammt witzig. Kurt Cobain. Wer ist es dann? Fragt Ümit hartnäckig. Piri kriegt sich langsam wieder ein. Das war doch bloß dummes Gequatsche, sagt sie und wischt sich die Tränen aus den Augenwinkeln. Du glaubst doch nicht, was diese Alte auf ihrem Plastikstuhl erzählt. Bestimmt prophezeit sie immer, dass irgendwann irgendwer sterben wird. Wie kannst du ihr glauben? Ümit verstummt. Sie spürt seine Enttäuschung, seine Scham. Ümit hat etwas gewagt und Piri lässt ihn eiskalt abblitzen. Das Letzte, was sie eigentlich will. Das Letzte, was sie will in dieser Familie und in dieser dunklen Wohnung, die doch schon so viel verändert hat für sie alle. Warum kann da nicht auch Piri einfach alles anders machen und endlich das Schweigen brechen und ehrlich sein? Ümit verdient, dass sie ehrlich zu ihm ist. Sie will doch sein Vertrauen. Sie will doch, dass er sich stark fühlt bei ihr, geborgen, verstanden. Und doch tut sie das, was schon Generationen von Ablass vor ihr getan haben. Sie tut so, als sei nichts. Vielleicht sind das die Djinns. Die Wahrheiten, die immer da sind, die immer im Raum stehen, ob man will oder nicht, aber die man nicht ausspricht, in der Hoffnung, dass sie einen dann in Ruhe lassen, dass sie im Verborgenen bleiben, für immer. Der Schlüssel. Er steckte noch von innen. Deshalb musste man die Tür aufbrechen, zum Kabuff im Keller, zu Armins zweitem Zimmer, zu ihrem ehemaligen Love Room. So hat man es Piri erzählt später. Ihre Trennung hatte nicht dort stattgefunden, sondern oben auf dem Parkplatz vor dem Haus. Sie rauchten in Armins Golf, aschten aus den offenen Fenstern auf die Wagentüren. Er war nicht mehr wütend. Er schrie sie nicht mehr an. Er saß nur noch da wie ein ausgelaugtes, krankes Kind. Seine Blicke bettelten, doch aus seinem Mund kam nichts mehr. Man könnte sagen, dass es nicht Piris Entscheidung war, dass sie sich trennten. Man könnte sagen, dass Armin sich bloß auf Piris Bedingungen hätte einlassen müssen. Man könnte sagen, dass er darauf bestand, dass die Beziehung so zu laufen hatte, wie er es wollte, so wie die Beziehungen aller anderen liefen. Er wollte Piri festhalten und ihr nicht zugestehen, dass sie inzwischen woanders angekommen war. Und vielleicht wollte sie ihn mit ihrer Bedingung bloß mitnehmen in dieses Woanders. Aber das wäre nicht die ganze Wahrheit. Denn am Ende war es Piri, die ihn umarmte, um ein letztes Mal ihr Gesicht in seinen Nacken zu legen und seine Wärme zu spüren, bevor sie aus dem Auto stieg und ihn zurückließ. Meinen Freund. Ümit sagt nichts, wendet nur langsam seinen Oberkörper zu ihr. Ich habe meinen Freund verloren. Oder Ex-Freund. Er ist tot. Er hat sich erhängt. Die lila Lichtergirlande. Piri schlägt die Hände vors Gesicht. Nicht, weil sie weinen muss, sondern weil sie wütend wird. Und das darf sie nicht. Das hat sie sich schon tausendmal gesagt. Es darf nicht wieder von vorne losgehen. Ihr Zeigefinger fährt über ihr Nasenpiercing, schiebt es hin und her. Piri war wütend auf Armin, wegen dem, was er ihr angetan hatte. Obwohl das nicht stimmte. Und das wusste sie schon damals. Ihr war nichts angetan worden. Es dreht sich nicht alles um sie. Es war allein seine Sache. Armin hatte eine Entscheidung getroffen und Piri hatte das zu akzeptieren. Sie musste denselben Respekt zeigen, den sie zuvor so stur von ihm eingefordert hatte. Als sie merkte, dass das Studium, das Alleinewohnen, das Lesen, die Frauengruppe, das Selbstbestimmen über ihre Tage und Nächte etwas mit ihr machten. Sie erinnert sich noch gut an die Leichtfertigkeit, mit der sie Armin ihren Vorschlag machte. Nein, ich will nicht Schluss machen, Armin. Ich will nur eine offene Beziehung. Weißt du, was das bedeutet? Es bedeutet, wir bleiben zusammen. An die Verzweiflung, die sich aus seinen Tränendrüsen entlud, aus seinem Mund in Form von Worten, die nicht zu ihm gehörten. Wer ist es? Du hast jemanden, stimmt's? Du willst herumhuren, ja? Was würde dein Vater wohl dazu sagen? Deine Mutter, dein Bruder? An die Ruhe, die Peri zu bewahren versuchte, an die Geduld, mit der sie ihn von etwas zu überzeugen versuchte, dass er niemals zu verstehen bereit sein würde und dass sie selbst ja kaum verstand. Das ist das Patriarchat, das aus dir spricht, Baby. Und genau das ist das Problem. Ich glaube nicht daran. Wir müssen nicht so sein wie alle anderen. Wir können uns lieben, ohne einander besitzen zu wollen. Verstehst du das nicht, Baby? Willst du nicht, dass wir ehrlich zueinander sind? Kann das nicht die schönste Form von Liebe sein? Die Angst, die Armins Adern anschwellen ließ, die roten Flecken, die seinen Hals überzogen, wenn er nicht weiter wusste. Das sind diese Scheiß-Emanzen von der Uni. Das bist du nicht, Peri. So bist du nicht. Die haben dein Gehirn gewaschen. Du meinst das nicht so. Die Wut machte ihn zu einem anderen Menschen. Sie ließ ihn Hakan in dessen Stammcafé finden, wo Armin ihm mit verrückten Augen erklärte, seine Schwester sei eine Nutte. Hakan setzte ihm die Faust ins Gesicht. Am Abend rief er Peri an und sagte mit verstörender Gelassenheit, sie solle aufpassen, mit wem sie sich herumtreibe, dieser Typ sei einfach irre. Peri spürt Ümits Hand an ihrem Oberarm. Er traut sich nicht, seine Arme um sie zu schlingen, aber er zeigt ihr, dass er da ist. Peri atmet ruhig, streichelt ihm über die Hand. Dann schnappt sie sich die Fernbedienung und schaltet den Fernseher aus. Sie setzt sich im Schneidersitz quer auf die Couch, sieht Ümit an. Er schaut zurück, erwartungsvoll. Peri versucht, in seinem Gesicht zu lesen, ob auch er bereit ist. Ob er ihr es nun erzählen wird? Sie sucht in seinen Augen. Manchmal sieht man ja, ob jemand etwas zu sagen hat, ob jemandem etwas auf den Lippen brennt. Ihr Blick sucht vorsichtig, aus Angst, sie könnte etwas an diesem Augenblick zerstören. »Und was ist jetzt?«, fragt Ümit. »Okay, er ist noch nicht bereit. Wer nur Fragen stellt, ist nicht bereit, selbst zu sprechen, will den Blick von sich weglenken, will Zeit gewinnen. Peri will geduldig sein mit ihrem Bruder. Er kann ihr alles sagen und er kann ihr alles nicht sagen. Sie haben alle Zeit der Welt, zumindest heute Nacht, solange Emine schläft. »Was meinst du damit, Janum? Jetzt?«, fragt sie. »Glaubst du, du kannst wieder jemanden lieben, jetzt?« Peri lächelt ihn traurig an. »Ich weiß es nicht.« »Es ist doch so lange her. Hast du niemanden getroffen in Frankfurt?« »Ich habe viele Leute getroffen, Ümit. Aber treffen und lieben, das sind zwei verschiedene Dinge.« Ümit nickt, als habe er verstanden. Aber was weiß er schon mit seinen 15 Jahren? Peri muss grinsen, weil es natürlich albern ist, so zu denken. Woher will sie wissen, wozu Ümit imstande ist? Was für einen Unterschied macht es, ob er 15 oder 35 ist? Vielleicht weiß er mehr über die Liebe als Peri, weil seine Gedanken dazu noch nicht überlagert sind von 100.000 anderen Problemen. »Du hast was von Baba, wenn du so nickst«, sagt sie. »Echt?« Ümit wirkt überrascht. »Ich dachte immer, ich bin das komplette Gegenteil von Baba.« »Nein, bist du nicht.« »Ihr habt dieselben Augen, Ümit. Die allerselben Augen.« Ümit schaut runter, spielt an seinen Händen herum. »Da Da ist tatsächlich jemand, den ich getroffen habe, sagt Perry. Ümit schaut wieder auf, seine Augen funkeln. Aber es ist nicht so, wie du denkst. Es ist anders. Wie anders? Anders als alles. Eine ist es. Nein, es ist keine Frau, sagt Perry etwas zu forsch. Ümit erstarrt für einen Moment. Er wirkt erschrocken. Seine Wangen glühen. Aber... Perry legt ihre Hand auf Ümits Hand und neigt ihren Kopf zur Seite. So wichtig ist das gar nicht. Was? Fragt er zögerlich. Ob Frau oder Mann? Das ist nicht wichtig für mich. Ümit zuckt die Schultern und zieht verschüchtert seine Hand zurück. Perry schüttelt reflexartig den Kopf. War das die Antwort, die ihren Bruder besänftigen sollte? Ob Frau oder Mann, das ist nicht wichtig für mich. Wie naiv das klingt. Warum findet sie so oft nicht die richtigen Worte, um Menschen zu ermutigen? Sich von den Ketten in ihren Köpfen zu befreien? Warum ist da immer ein Graben zwischen dem, was Perry fühlt, und dem, was sie über die Lippen bringt? Perry fällt ein, wie sie ihrer Mutter damals Vorträge über Simone de Beauvoir hielt. Sie war im ersten Semester, hatte gerade erst zweimal den Lesekreis der Frauengruppe besucht und dachte, sie wüsste nun über jeden Scheiß Bescheid. Sie dachte, sie müsste ihrer Mutter einfach nur weitererzählen, was sie dort gelesen und gehört hatte, um durch ein einziges 10-minütiges Gespräch Generationen von Unterdrückung und Armut und Mangel an Bildung einfach auszugleichen. »Weißt du, Anne, du kommst nicht als Frau zur Welt. Du wirst dazu gemacht.«
»Ah, töbester Furula. Allah hat uns als Frauen erschaffen.«
»Nein, Anne, Allah hat uns, wenn überhaupt, dann als Menschen erschaffen. Den Rest haben wir erfunden. Also diese Welt, unsere Erziehung, alles.«
»Was willst du mir damit sagen, Pedehan?«
»Ich will damit sagen, dass du in einer passiven Rolle, dass du an einem Ort in deinem Kopf gefangen bist, der dir sagt, du hättest dein Leben nicht in der Hand. Aber das stimmt nicht, also nicht ganz.«
»Tamam, willst du mir sagen, dass ich wie ein Mann sein soll?«
»Nein, nein, Anne, oder doch, 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 vielleicht ein bisschen. Jedenfalls musst du dich nicht dein Leben lang so verhalten, wie du es gelernt hast. Du musst nicht so sein, wie Frauen eben sein sollen. Du bist frei.«
»Oh, ich bin nicht frei, Pedehan. Du weißt ja gar nicht, wovon du sprichst.«